Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 19. August 2025. Der Teufelskerl Donald Trump gelingt derzeit fast alles. Das ist die Titelgeschichte der aktuellen Weltwoche, am letzten Donnerstag veröffentlicht, aber die Ereignisse jetzt der letzten paar Tage, die atemberaubenden Ereignisse der letzten paar Tage vorwegnehmend. Ich habe größten Respekt vor dem amerikanischen Präsidenten, wie er in die verfahrene Ukraine-Frage, in diesen betonierten Kriegsblock eine nun doch bemerkenswerte Dynamik hineingebracht hat. Am Freitag das Treffen mit Präsident Putin in Anchorage, das Tauwetter auch atmosphärisch spürbar, und dann nur wenige Tage später ja ein historisches Stell dich ein in Washington mit zahlreichen EU-Staatschefs, mehr Staatschefs, als ich Ihnen gestern angekündigt habe, mea maxima culpa. Es waren nicht nur Emmanuel Macron, Friedrich Merz und Keir Starmer, Alexander Stubb und Ursula von der Leyen dabei, nein, auch Mark Rutte, der NATO-Chef Giorgia Meloni. Also eine wirklich sehr prominente Besetzung aus der Europäischen Union. Und der amerikanische Präsident Trump mit seiner typischen öffentlichen Diplomatie hat weite Einblicke gewährt, mehr als sonst, was dahinter verschlossenen Türen besprochen wird. Es gab natürlich auch vertrauliche Meetings. Und im Zentrum standen die Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Ganz anders auch vom Atmosphärischen jetzt. Die neuerliche Zusammenkunft beim letzten Mal im Oval Office gab es ja einen Crash, da hat man ja alles Mögliche hineininterpretiert, aber das zeichnet eben den amerikanischen Präsidenten auch aus, dass das alles vergeben und vergessen ist. Der Respekt spielte eine große Rolle, das zeigte sich auch im Kleiderkodex. Der Designer von Präsident Zelensky hat ihm da eine neue anzugsähnliche Variante zur Verfügung gestellt, immer noch an diese Kriegsuniformen, aber doch schon deutlich ziviler. Ja, eine Referenz an die Stilerfordernisse des amerikanischen Staatsoberhaupts im Oval Office. Also insgesamt ein unglaublicher Komplex von Ereignissen. Natürlich ist es noch kein Durchbruch zu einem Frieden in der Ukraine, aber es sind Voraussetzungen geschaffen worden, die diesen Krieg seine Beendigung wahrscheinlicher machen. Und mittendrin der amerikanische Präsident, der ja unglaublich negativ beurteilt wird von den Medien, auch von den Schweizer Medien. Und deshalb muss man hier das ganz deutlich herausstreichen. Das sind große Leistungen, die da vollbracht werden. Mir jedenfalls nötigen sie Anerkennung, ab größten Respekt, wie eben Donald Trump ernst macht mit seiner Ankündigung, hier den Krieg in der Ukraine zu beenden. Einen Krieg, den es nach seiner Auffassung nie hätte geben dürfen. Und nach Auffassung des russischen Präsidenten wäre es dazu auch nicht gekommen, hätte Donald Trump damals im Weißen Haus gesessen im Februar 2022. Die Gespräche in Washington jetzt, ich werde in der internationalen Ausgabe noch etwas ausführlicher darauf zurückkommen, war natürlich auch irgendwo ein Kantengang, ein Balanceakt auf dem Hochseil, denn es stehen sich nach wie vor ziemlich unversöhnliche Positionen gegenüber. Die Russen wollen, und das ist das Entscheidende, darüber wird eigentlich viel zu wenig diskutiert, sie wollen, dass die NATO nicht die Ukraine vereinnahmt. Sie wollen eine neutrale Ukraine. Die territorialen Forderungen, die jetzt im Vordergrund stehen, die sind nach meinen Informationen für Russland nicht so essentiell, aber sie sind natürlich in dem Sinn wichtig, weil kein Land der Welt eroberte, militärisch eroberte Gebiete hergibt. Das ist eigentlich fast der absolute, höchst rare Ausnahmefall, gibt vielleicht ganz, ganz wenige Beispiele in der Geschichte, wo man tatsächlich erobertes Gebiet zurückgegeben hat. Jetzt jetzt in diesem Fall gibt's knifflige Fragen zu lösen, denn die Russen beanspruchen im Donbass Gebiete, die sie noch gar nicht erobert haben. Im Gegenzug erklären sie sich bereit, andere Gebiete, vor allem bei Saporischschja und Cherson, nicht zu erobern. Und das ist natürlich ein Knackpunkt. Dieses Feld soll man da etwas ausgespart haben, diesen Streitpunkt. Also es stehen sich da unversöhnliche Punkte gegenüber. Die Russen mit ihren Forderungen, natürlich beflügelt durch die militärischen Erfolge. Auf der anderen Seite die Europäische Union. Ziemlich unglaubwürdig der Auftritt da einiger der Staatsleute, denn die haben jetzt Donald Trump für eine Diplomatie bejubelt und sie haben ihm geschmeichelt, also für das, was sie in den Jahren zuvor eigentlich sabotiert haben. Aber egal, was gehen uns unsere dummen Reden von gestern an, jetzt ist heute und solange das Ganze in die richtige Richtung läuft, soll man da auch nicht allzu beckmesserisch in der Vergangenheit wühlen. Aber eben die EU sieht das ganz anders, die Ukraine bis jetzt auch, also schwierig zu sagen, ob man da eine Einigung finden wird. Was sind die konkreten Resultate, die man jetzt zusammenfassen, zusammentragen kann? Erstens, die Amerikaner sind bereit, gewisse Sicherheitsgarantien der Ukraine zu geben, wobei auch da hat die Wortwahl gewechselt. Im Verlaufe der sechsstündigen Gespräche, es ist jetzt von einer Koordination der Sicherheit die Rede durch die USA, die Europäer sollen das gewährleisten. Ob die Russen das schlucken werden, ob sie darin eine versteckte NATO-Präsenz sehen werden, das ist abzuwarten. Zweitens hat es Donald Trump geschafft, den Begriff des Waffenstillstands irgendwie vom Tisch zu nehmen. Mit diesen Forderungen sind die EU-Leute zu ihm gekommen. Das hat er irgendwie in diesen dann hinter den Kulissengesprächen offensichtlich etwas in den Rückraum gedrängt, also direkt auf einen Friedensdeal zuzusteuern. Und drittens, und das finde ich am bemerkenswertesten, hat Präsident Zelensky sich offenbar bereit erklärt, ohne Vorbedingungen Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin zu führen, diese beiden untereinander. Trump hatte gehofft, ein Dreier-Meeting gleich hinzukriegen mit ihm, Putin und Zelensky. Jetzt offensichtlich ist aus Moskau eher die Devise gekommen, man wolle zuerst Zelensky alleine treffen, nachher ein Dreier-Meeting, so hat es Donald Trump auf seinem Social-Media-Kanal vermeldet. Allerdings da immer wieder auch etwas widersprüchliche Notizen. Ich habe in den russischen Medien auch noch nachgeschaut. Da wird dann zum Teil wieder etwas relativiert. Der Zeitpunkt des nächsten Schritts ist noch unklar. Friedrich Merz hat in seiner Zusammenfassung gesagt, innerhalb der nächsten zwei Wochen, aber es müsse dann da einen Waffenstillstand geben. Also eher sozusagen mit einer höheren Hürde. Aber insgesamt für mich eine positive Entwicklung. Es gibt noch riesige Fragezeichen, ganz klar. Es ist möglich, dass der Krieg weitergeht. Die Amerikaner haben auch diese Türe offen gelassen. Trump hat gesagt, klar, wir werden Waffen weiterhin an die NATO liefern und an diese EU-Staaten. Was die da mit diesen Waffen machen, Hauptsache sie zahlen, das ist uns egal. Und der ukrainische Präsident Zelensky hat gesagt, er werde für 100 Milliarden Dollar Militärmaterial den Amerikanern abkaufen. Also das Geschäft läuft da weiter. Die Verlängerung des Kriegs ist eine Variante, aber Trump hat mehrfach unterstrichen, dass er diesen Krieg beenden wolle. Und er hat, das muss man auch sagen, spricht für ihn auch zugegeben, dass er sich eigentlich geirrt habe. Er hat gesagt, er hätte sich vorgestellt, das sei viel einfacher, diesen Ukraine-Krieg zu beenden. Er habe geglaubt, das sei etwas vom Einfachsten. Und jetzt stelle sich heraus, dass es etwas vom Schwierigsten sei. Das ist auch für mich eine sympathische Note, dass man einfach authentisch spricht. Bei Trump hat man das Gefühl, der redet nicht in der Ritterrüstung. Da haben ihm nicht da irgendwelche PRs, Spin-Doktoren die Rede vorgestanzt und vorgeschrieben. Dies also, jetzt doch etwas länger, als ich es ursprünglich vorgehabt hatte, eine Zusammenfassung des Gipfels, der Teufelskerl Trump. Wir bleiben dabei, das ist sehr, sehr beeindruckend, was der amerikanische Präsident da vorlegt. Vielleicht noch aus Schweizer Sicht, jetzt geht es ja darum, neuerliche Treffpunkte zu finden. Und da wird sicherlich auch bei uns dann die Diskussion losgehen, werden einige ihre Köpfe ganz weit nach vorne strecken, um hier diese Prestige-Triumph-Medaille sich anheften zu können, da die Gespräche in die Schweiz zu holen. Ja, wäre ja schön, aber ich muss es ehrlich sagen, auch irgendwo unverdient, denn unser Bundesrat hat die Neutralität in diesem Krieg, nicht zuletzt auf Druck der Amerikaner, muss man allerdings sagen, auch auf Druck der Europäischen Union, suspendiert, narkotisiert. Und bevor die Schweiz nicht zurückkehrt, Abwehr zur vollen, integralen, bewaffneten, umfassenden, immerwährenden Neutralität hat sie es nicht verdient, solche Gespräche durchführen zu können. Aber manchmal gibt es ja auch Wendungen, die dann in diese Richtung gehen. In den Medien, in den Zeitungen heute Morgen natürlich noch nicht der neueste Stand dieser Gespräche, aber doch die atmosphärische Auflockerung und eben auch die Kleiderordnungen, da der gegenseitige Respekt, das ist vermerkt, das ist anerkennend protokolliert worden. Hier zum Beispiel Zelensky kam im Sakko zu Trump. Die Schweiz sollte nicht einknicken. Interessantes Interview in der NZZ mit dem Historiker Joseph Döweg, der im Guardian einen, ja, dieser typischen linken Abgesänge auf die Schweiz gemacht hat. Das Modell sei zu Ende. Man müsse jetzt da ganz massiv Widerstand leisten gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Und Rico Bandle, unser ehemaliger Weltwoche-Kollege, jetzt Feuilleton-Chef der NZZ, hat ihm da auf den Zahn gefühlt in einem interessanten Interview, das einfach nochmal sehr schön zeigt, wie ja dieser heimatmüde intellektuelle Diskurs läuft da von Historikern und Gelehrten, die eben kein Vertrauen mehr haben in die Selbstständigkeit und Eigenständigkeit der Schweiz. Dann gibt es umstrittene Projekte des Schweizerischen Nationalfonds, da werden ja große universitäre Forschungsvorhaben finanziert. Und da mehrt sich jetzt auch etwas der kritische Ton. Fast knapp 1 Million Franken Männlichkeitsmodelle, für knapp 1 Million Franken Männlichkeitsmodelle von Sklaven erforschen. Absurde, absurde Forschungsprojekte in diesen namenlosen bürokratischen Labyrinthen. Bundesrat will festhalten am Schutzstatus S für Ukrainer bis mindestens 2027. Die Schweizerische Volkspartei, die SVP, möchte das verkürzen, weil sie sagt, dass grosse Teile des Landes Ukraine nicht betroffen sind vom Krieg. Also man könnte dort eben auch Binnenflüchtlinge sicher unterbringen. Und interessanterweise ausgerechnet stellt sich gegen die SVP ein SVP-Regierungsrat, nicht zum ersten Mal übrigens, es ist Jean-Pierre Galatti aus dem Kanton Aargau, der hier wahrheitswidrig, muss man sagen, ich weiß nicht, ob er jemals in der Ukraine war, ich war dort, behauptet, dass es keine Rede davon sein könne, dass irgendein Teil der Ukraine sicher sei vor russischen Angriffen. Ich muss da einfach aus eigener Anschauung dagegenhalten. Ich bin auf dem Landweg 14 Stunden durch die Ukraine gefahren in einem Wagenkonvoi und der Großteil der Ukraine ist überhaupt nicht betroffen von diesem Krieg. Und als wir dort waren, war auch Kiew nicht betroffen durch den Krieg. Das heißt, es gab schon Angriffe, Luftalarm, aber die Bewohner haben mir gesagt, das würde dort eigentlich gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen, weil man eben wisse, dass es die Russen nicht auf die Zivilbevölkerung abgesehen hätten, sondern dass man schlimm genug auf bestimmte, auch kriegswichtige Infrastrukturen dann Ziele. Und wenn ein Luftalarm vorkommt, ich habe das hier ja auch in der Sendung gesagt, dann würden die Leute gar nicht in den Luftschutzkeller gehen, sondern das Leben geht dann einfach weiter. Die Schweiz braucht klare Regeln für die Volksrechte, findet auch die NZZ in ihrem Meinungsteil, und zwar nach dem F-35-Fiasko und dem Gerangel da um die Preisgarantien, die es überhaupt nie gegeben hat, beziehungsweise die man völlig falsch verstanden hat. Dilettantisch, also man kann nicht einmal einen Flugzeugvertrag aushandeln, traut sich dann aber zu, ein über 1800-seitiges Kompendium mit der EU brillant ausgehandelt zu haben, abfahren mit diesen schlechten Verhandlungsergebnissen. Ja, die Schweiz braucht klare Regeln für die Volksrechte, interessant, aber nur natürlich beim F-35, weil dort der Preis nicht gestimmt hat. In anderen Fragen nimmt es dann die NZZ nicht so genau, zum Beispiel bei der Abschaffung der Volksrechte durch diesen EU-Unterwerfungsvertrag, den die NZZ ja ausdrücklich begrüßt. Oder man könnte auch sagen, bei all diesen falschen Versprechungen, die der Bundesrat einst abgegeben hat, zum Beispiel was die Zuwanderung Einwanderung angeht, wenn man die Personenfreizügigkeit einführt. Gut, immerhin ein partielles Bewusstsein für die Volksrechte, wenn auch jetzt aus linker Sicht in der NZZ, denn eben die Volksrechte, an die erinnert die Linke nur, wenn es um Militärflugzeuge geht. Interessant, dass die Neue Zürcher Zeitung sich dieses Narrativ jetzt da zu eigen gemacht hat. Zum Dienst über den Röstigraben. Der frühere SP Nationalrat Jean-François Steiert hat einen Vorschlag präsentiert. Regierungsrat will Deutschschweizer in die Romandie schicken. Finde ich richtig. Wusste gar nicht, dass das nicht mehr der Fall ist. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Element des nationalen Zusammenhalts, dass eben über die Grenzen, die Sprachgrenzen hinweg, die Schweizer Armee eine Integrationsmaschine ist, dass eben die Deutschschweizer unter anderem, wenn auch nicht immer ausschließlich, in der Westschweiz Dienst tun durften und umgekehrt die Romans, die Tessiner auch in der Deutschschweiz. Und diese Zusammenkunft der verschiedenen Sprachgruppen in der Schweizer Armee, völlig unterschätzt, was das für die Integration unseres Landes bedeutet. Also auf der einen Seite traurig, dass man daran wieder erinnern muss, aber immerhin aus dem Phantomschmerz heraus kommt jetzt hier dieser Vorschlag des SP-Regierungsrats. Das Schweizer Modell kommt an ein Ende. Der Historiker und Politologe Joseph Döweg sieht durch Trumps Zollpolitik die Identität der Schweiz gefährdet. Das Land müsse sich neu ausrichten, sagt er im Gespräch mit Rico Bandle. Natürlich eben mehr EU, weniger Schweiz, die große Identitätskrise. Halte nichts von dieser These, völlig falsch, dass die Schweiz jetzt da in eine Zerrüttung gekommen sei. Nicht einmal die Börsen haben da entsprechend reagiert. Interessant, dass in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein anderer Döweg, nämlich Roger Döweg, der frühere SRG-Generaldirektor, Zeitchefredaktor, Tagesanzeiger-Chefredaktor und mein Chef damals beim Tagesanzeiger, habe ihn sehr geschätzt und bin ihm auch dankbar dafür, dass er mir diese Chance damals gegeben hat. Politisch hat sich unser Weg eher etwas auseinander dividiert, obwohl Roger Döweg immer sehr angetan war von meinen Artikeln im Tagesanzeiger, die er heute vermutlich nicht mehr so gut finden würde, hat sich vielleicht auch da etwas in eine stärker, vielleicht altersradikale linke Sicht hinein bewegt, während ich das Gefühl habe, immer noch ungefähr mehr oder weniger das Gleiche zu denken und zu schreiben wie damals, wobei so kann man das vermutlich auch nicht ganz zusammenfassen. Man entwickelt sich ja weiter. Roger Döweg jedenfalls in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen, auch mit einem ja etwas suffisanten, sehr gut formulierten Angriff auf die Schweiz, da die Selbstzufriedenheit und eben auch die gleiche Kerbe nach den Trump-Zöllen, die große Identitätskrise. Jetzt müssen wir uns der Europäischen Union anschließen. 24 Punkte hätten sie besser abgeschnitten beim Zolldeal, nur 15%, wir 39. Also offensichtlich wird hier bereits der Beitritt der Schweiz zur EU als Szenario in den Raum gestellt. Denn wenn wir diesen jetzt auch untauglichen Unterwerfungsvertrag unterschreiben würden, wären wir ja eigentlich noch nicht Mitglied der EU, also hätten wir auch nicht die gleichen Zollsätze. Eine völlig verschrobene, absurde, auch unlogische Argumentation, die da aufgetischt wird, so als ob wir bessere Zollsätze bekommen hätten, wenn wir jetzt da diesen Unterwerfungsvertrag unterschrieben hätten. Nein, wir sind offensichtlich in den Augen der Befürworter. Ist dieser Vertrag eben ein Instrument, um uns in die EU einzubetten? Das decken sie nun auf, das geben sie unfreiwillig sozusagen hier unterschwellig zu erkennen. Gut, also bewahren wir unsere Unabhängigkeit, hören wir auf, diesen masochistischen Schalmeien und Sirenenklängen zu glauben. Nein, die Schweiz muss eigenständig bleiben, sie muss zurück zur Neutralität und, wichtig, respektvoller Umgang mit dem amerikanischen Präsidenten, der Grosses leistet. Ja, gegenüber der Schweiz jetzt haben wir da Interessendifferenzen, aber das wird man lösen. Da ist keine große Identitätskrise. Dummes Zeug. Okay, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Mal sehen, was mir dann da noch einfällt zu diesem Trump-Gipfel da. Historische Momente, interessante Entwicklungen, aber wir greifen da keine Resultaten voraus. Wir werden sehen, was dabei herauskommt. Bis gleich, Ihnen einen schönen Tag und ich melde mich zurück.